In dieser Episode der LinkedIn Lounge rede ich mit Ruven Kasten. Er ist der Projektmanager bei der GLS Bank und verantwortet dort das Corporate Influencer Programm. Er wird uns erzählen, wie dieses Programm aufgebaut ist, wie wichtig die Werte und die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden sind und wie er es schafft, sie immer wieder zu motivieren und auch im Falle von Kritik oder kleinen Shitstorms mal zu unterstützen. Er packt wirklich aus, seine ganzen Tipps und Tricks wird er uns verraten in dieser Episode. Deswegen, jetzt geht's los. Viel Spaß damit. Gute, gute und herzlich willkommen, ihr Hashtag-Hamster und ihr kreativen Kreateure auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Und genau darum geht es auch heute, mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn, und zwar, wie das Corporate Influencer machen können. Falls das die erste Folge ist, die du hörst, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Corporate Influencer sind Menschen wie du und ich, in der Regel im Angestelltenverhältnis, also Experten in einem Unternehmen, die dazu befähigt werden, auf LinkedIn und anderen Plattformen über das Unternehmen und über ihren Job zu sprechen. In der festen Absicht, dass man damit A, mehr Sichtbarkeit bekommt, B, besseres Employer Branding bekommt und C, vielleicht auch den einen oder anderen Kunden gewinnt, je nach Programm, je nach Ausrichtung. Wir haben das Thema schon ein paar Mal beleuchtet. Es gibt ganz tolle Folgen, die ich dir empfehlen kann, unter anderem mit den Kollegen von Michael Wodonik von der K&S, mit der Mara Matei von der ING. Heute blicken wir auch nochmal hinter die Kulissen eines solchen Programmes und werden lernen, wie das Thema bei der GLS Bank funktioniert, was da die Hochs und die Tiefs sind, was die Hürden sind, die übersprungen werden oder übersprungen werden müssen, oder vielleicht werden sie auch einfach nur umfahren oder umgangen. Das werden wir heute erfahren, und zwar von niemand Geringeren als dem Projektleiter von der GLS Bank, Ruven Kasten. Ruven, grüße dich.
Tach, wie wir hier so schön im Ruhrpott sagen. Ich grüße dich und danke dir recht herzlich für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du sagst Ruhrpott, wo denn genau da?
Unsere Hauptfiliale bzw. Hauptzentrale ist in Bochum, also mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Und mich erwischst du gerade im Homeoffice in Duisburg.
Tief im Westen, könnte man sagen.
Ja, Thomas.
Ja. Ruben, was macht denn, es gibt ja da draußen noch Leute, die die GLS Bank nicht kennen, glaube ich. Ich habe eine Frau mal gefragt, die kann das ja auch noch nicht. Was macht denn die GLS Bank besonders, außer dass sie in Bochum sitzt?
Also ohne jetzt die Werbekeule zu stark herauszuholen.
Ja, jetzt da, also wenn ich jetzt wandern.
Die GLS Bank ist die erste Ökobank der Welt, gegründet vor 50 Jahren, und viele wissen es nicht, und das ist tatsächlich schon einer meiner Hauptaufgaben seit 10 Jahren, den Leuten zu vermitteln, warum es gut sein kann, sein Konto weg von einer konventionellen Bank, wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass mit seinem Geld Rüstung, Waffen, Atomstrom oder Ähnliches finanziert wird, zu einer nachhaltigen Bank, die sich ausschließlich mit sozial-ökologischen Projekten befasst.
Ja, da habt ihr absolut den Zeitgeist getroffen, würde ich sagen.
Völlig. Also wir sehen es ja auch an unserem Kundinnenwachstum, oder auch Genossenschaftsmitglieder haben wir jetzt über 140.000 Menschen, denen die Bank gehört, denen es also ein Anliegen ist, aktiv auch mitzubestimmen, wie die Zukunft ihrer eigenen Bank aussieht.
Oh, du sagst, die gehört der Bank, das heißt, ihr habt Anteile verkauft?
Oder den AG? Wir sind ja keine Aktiengesellschaft, wir sind ja eine Genossenschaft. Mhm. Und jedes Genossenschaftsmitglied auf freiwilliger Basis kann einen Anteil kaufen und ist somit voll stimmberechtigt.
Fantastisch. Ganz, ganz spannend. Aber ihr habt jetzt nicht 140.000 Corporate Influencer ausgebildet?
Das nicht. Also wir haben tatsächlich mittlerweile schon knapp 110 ausgebildet.
Oh, wow.
Die sind aber alle nicht aktiv. Also es ist ja immer so, dass in solchen Programmen auch Menschen dazukommen und wieder gehen, je nachdem, oder sagen am Ende, das ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Ja. Und wir haben jetzt mittlerweile schon so, ich sag mal, 20 bis 40 Semi- und Aktive auf LinkedIn und mhm. auch auf Instagram zum Beispiel, wenn es um Nachwuchskräfte geht. Also meine Kollegin Manuela Zenker, die sich um Azubis kümmert, die ist nicht nur auf LinkedIn aktiv, sondern auch auf Insta, also nah am Puls der Zielgruppe. Und das macht schon sehr viel Spaß.
Das glaube ich. Was war denn der Auslöserruf, dass ihr gesagt habt, jawohl, ein Corporate Influencer Programm, das könnte sinnvoll sein?
Also ich selber war ja mal selbstständig, bevor ich zur Bank gekommen bin, und ich habe es auch in gewisser Art und Weise gelernt, mich online zu verkaufen oder meine Expertise. Damals haben wir das über Twitter gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst.
Ja, natürlich. Ja.
Und
bin ja nicht mehr das allerneueste Baujahr. Natürlich kann ich mich noch an Twitter erinnern.
Ja, ich bin auch so alt wie die Bank. Also ich bin jetzt schon länger im Internet. Und insofern, es war tatsächlich auch so, als ich damals zur Bank gekommen bin, hat mir jemand gesagt, ja, du bringst ja auch Reichweite mit. Und das war schon vor 10 Jahren so die Initiallösung, zu überlegen, kann man das auch in irgendeiner Form auf andere Menschen aus der Bank übertragen? Und als dann mein Kollege Stefan Möller, der ist Regionalleiter NRW für Firmenkunden, auch tatsächlich parallel angefangen hat, schon so vor 7, 8 Jahren auf Instagram so ein bisschen aus dem Arbeitsleben zu plaudern, habe ich gesagt, das müssen wir jetzt angehen. Und dann gab es so eine Zeit, wo wir uns erstmal thematisch damit beschäftigt haben, also und auch so mit einem Auge auf die Telekom-MarkenbotschafterInnen geschielt haben, wie die das machen. Dann kam leider Corona dazwischen und hat das alles so ein bisschen durcheinander gewurstelt. Aber nach Corona haben wir dann angefangen, haben das Ganze konzeptionell aufgefasst, haben also auch die Geschäftsleitung ins Boot geholt, Betriebsrat, Personalabteilung und haben dann richtig das Ganze professionalisiert, ja. Mhm.
Gab es da intern, gerade zu Beginn gab es da Skepsis, musste man dann viel Aufklärungsarbeit leisten, gerade der Betriebsrat kann ja da, habe ich gehört, nicht so super begeistert sein im ersten Moment.
In unserem Fall glücklicherweise nicht, weil doch Menschen aus dem Vorstand auch schon sehr stark aktiv sind, also mit Dirk Kannacher haben wir jemanden, der sehr gerne dort über sein Wirken und auch sein Projekt in Afrika. Also er hat da jetzt eine Schule gebaut und war auch jetzt gerade wieder in Kenia und hat dort auch über LinkedIn natürlich berichtet, wie weit der Schulbau vorangeschritten ist. Und Dirk war immer einer, der gesagt hat, also ich sehe das auch als strategischen Punkt, dass wir jetzt andere Menschen aus dem Haus befähigen, ihre Expertise über LinkedIn vornehmlich breit zu tragen, um dann natürlich auch zu erzählen, wer ist die GLS-Bank, wer ist die gesamte GLS-Gruppe, da gehören ja noch andere Unternehmen dazu, die Treuhand, die BAG, die Energie AG, die also Solarwindparks bauen etc. Und die Treuhand, die ganz viele tolle Projekte auch in Drittländern macht. Und der hat dann gesagt, da müssen wir drüber berichten und es müssen auch andere Menschen aus dem Haus tun. Natürlich auch mit einem vertrieblichen Charakter, natürlich auch aus dem Thema Brand Awareness und natürlich auch Employer Branding. Also auch wir als GLS Bank brauchen natürlich weitere Fachkräfte.
Gab es da so ein Ziel, das im Fokus schon immer stand, immer Priorität hatte, oder war das genau diesen Dreiklang, den du gerade genannt hast, aus mehreren Zielen, die ihr verfolgt habt?
Also die drei Hauptziele, die haben schon eine gleiche Gewichtung, wobei das Thema Brand Awareness für uns insofern stärker gewichtet ist, aus diesem gleichen Grund heraus, also ich gehe seit 10 Jahren, gehe ich im Supermarkt, im Sportverein, an der Tischtennisplatte oder sonst wo ich auf Menschen treffe und man unterhält sich ja, und was machst du so? Ja, ich bin bei einer Ökobank. Ja, wie bei einer Ökobank? Ja, erzähl doch mal. Mhm. Und genau das Gleiche versuchen wir natürlich auch in den digitalen Raum zu adaptieren und den Menschen, weil wir haben ein Angebot, Konto und Karten, das legst du nicht wie im Online-Shopping in Warenkorbs und drückst auf Kaufen. Und gerade das Thema Bankwechsel, das ist für viele so wie Zahnarzt wechseln. Also da muss man sich erstmal lange mit beschäftigen. Das muss erstmal im Kopf ankommen. Die Wirkung dessen, was wir machen. Also wenn ich den Leuten erzähle, ja, nachhaltige Bank ist ja alles gut und schön. Ja, woran macht ihr das denn fest? Und dann kann ich natürlich raushauen, so unser gesamtes Anlageuniversum inklusive aller Fonds, Aktien, Investments etc., Projekte, die wir finanzieren, ist im Moment im 1,5-Grad Einklang mit den Pariser Klimazielen. Das ist natürlich argumentativ ein Fund, das kann ich in die Waagschale werfen, aber das muss ich digital erstmal kommunizieren. Die Leute sehen nur, da ist eine Bank. Aber warum soll ich denn da hingehen? Warum soll mein Geld denn Gutes bewirken? Warum möchte ich nicht mehr, dass mein Geld für Massentierhaltung herhalten muss, für Atomstromkraftwerke etc.? Und das ist natürlich ein Prozess, da hast du mehrere Touchpoints. Wir merken ja, dass die Menschen also wirklich die gesamte Journey nicht in einem durchrutschen, außer die wirklich schon von Anfang an in den Funnel kommen und sagen, ich bin begeistert, ich will da jetzt rein. Also wir merken, es gibt immer verschiedene 3, 4 Anknüpfungspunkte und dann erst meistens im Kopf wird die Entscheidung getroffen, jetzt wechsle ich die Bank.
Nachhaltigkeit ist ja mittlerweile auch leider, was heißt mittlerweile, ist schon immer ein Thema gewesen, das sehr, sehr stark polarisiert, leider. Wo ja viele Leute auch auf einmal jeden Anstand und Respekt in Diskussionskultur verlieren. Ist das für deine Kollegen und Kolleginnen, die teilnehmen wollen, ist das ein Thema, wo Sie sagen, ich würde ja, aber ich habe ein bisschen Angst, ein bisschen Bammel, was mir da auch an Gegenwind entgegenschlagen kann?
Also zum einen, wer meldet sich klassisch für ein Influencer-Programm? Das sind Menschen, die eine intrinsische Motivation haben, die Bock auf ihren Job haben, die gerne dort arbeiten, die sich mit ihrem Unternehmen identifizieren können. Insofern sind die auch in der Regel verbal, argumentativ stark genug, um den Content, den sie spielen, auch zu verargumentieren. Aber es kann natürlich auch Themen geben, und da sind wir als GLS-Bank sehr bekannt, weil wir natürlich nicht nur über Bankthemen sprechen, sondern wir hängen uns auch politisch aus dem Fenster. Ja. Wir hängen uns bei einigen Themen aus ganz klar Klimakrise, Migration. Das sind Randthemen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Wir haben beispielsweise, als der Ukraine-Krieg gestartet ist, eine Initiative Betten für Flüchtlinge gestartet. Mhm. Also da passieren ganz viele Themen, die thematisch gesamt rund um den GLS-Kosmos noch zusätzlich zu Konto und Karten und universelle Bankdienstleistungen dazukommen. Mhm. Und das machen wir seit 50 Jahren, weil das unsere Haltung ist. Mhm. Und die Menschen, die bei uns arbeiten, haben in der Regel eine ähnliche Haltung und tragen dazu bei, diese Haltung auch natürlich in ihren digitalen Kanälen weiter voranzutreiben. Und ich gehe aber in den Workshops immer hin und sage, wenn ihr darüber schreibt, dann lehnt euch nur so weit aus dem Fenster, wie es für euch angenehm ist. Hm. Ich bin rotzfrech. Ich hau in die Kerbe, gerade wenn es um Demokratie geht. Da muss ich auch eine Menge selber einstecken, oft genug auf LinkedIn. Aber ich gebe den Leuten schon mit, dass sie sich erstmal ruhig an das Thema LinkedIn herantasten sollen. Und ich will nicht sagen mit Wohlfühl-Content, aber die sollen sich erstmal fachlich einbringen.
Ja.
Und wer dann Bock drauf hat und sagt, ich will klare Kante zeigen gegen Rechtsradikalismus etc., der kann das gerne tun im Rahmen seiner argumentativen Möglichkeiten. Also ich würde nie zu jemandem sagen, du musst jetzt, sondern ich gebe Hilfestellung und ich sage, ich gucke auch gerne über alles drüber, wenn Leute Beiträge schreiben. Wir haben auch eine Teamsgruppe, wo die sich untereinander austauschen. Und dann sagt einer, hey, ich habe jetzt hier mal einen Artikel geschrieben, guck doch mal drüber. Da gibt es dann auch Feedback. Und wenn dann jemand sagt, also das wäre mir jetzt zu heikel, das Thema, dann wird das auch schon mal in der Gruppe diskutiert. Und dann kann die Person natürlich selber entscheiden, hänge ich mich jetzt so weit aus dem Fenster oder nicht.
Ja. Ich habe dich ja von außen beobachtet. Du bist ja auch neulich todesmutig in ein Wortgefecht eingestiegen, wo es ums Gendern geht. Auch ein Thema, wo ich mich immer hervorragend drüber aufregen könnte. nur meistens halte ich ja die Klappe, weil ich mir denke, ist mein Lebenszeit nicht wert. Aber du schreckst dann einfach nicht zurück.
Ja, das ist auf der einen Seite, du weißt es selber, wie die Algorithmen gerade auf LinkedIn funktionieren. Also wer mit Rolex, Porsche und nicht gendern flext, der, der hat wieder in Koblenz Lack gesoffen oder so, weiß der Geier. Und ich weiß natürlich genau, wenn ich in die Diskussion einsteige, dann kriegt der meine Reichweite und dann potenziert sich das und dann freut er sich nachher über jeden Klick und jeden Like und jedes Impressions. Auf der anderen Seite manchmal, dann denke ich einfach, also ich habe letztens auch mit Britta darüber gesprochen, dann haben wir wieder so ein paar Fridoline, die müssen wir argumentativ einfach dann in den Kommentarspangen einfangen. Und ich sehe es ja dann auch, ich sehe es jetzt endlich, also ich habe jetzt endlich die Impressions auf den Kommentaren drauf, hat lange gedauert. ich sehe ja schon an den Likes, in welche Richtung das dann geht. Und also dann denke ich mir, okay, komm, scheiß drauf, dann kriegt er halt Reichweite. Aber ich will das Thema jetzt hier nicht unkommentiert stehen lassen. Ja. Und gerade bei den Themen, also DEI, Inklusion, Feminismus, Stärkung von Menschen mit Migrationshintergrund, Inklusion, Flinter, das sind so Themen, da bin ich gerne bereit, dann auch den Pappnasen meine Aufmerksamkeit zu widmen für die gute Sache.
Ja, und da finde ich auch, ist die Haltung und die eigenen Werte auch wichtiger als jetzt die quasi die Angst vor, oh, jetzt kriegt er dadurch noch mehr Reichweite, natürlich, aber auch da geht es dann eben mehr um Qualität der Diskussion.
Ja, und die Person wird ja dann in den Kommentarspalten schnell merken, wie viel Gegenwind es gibt.
Ne? Ja, genau. Ja. Du hast was sehr, sehr Wichtiges gesagt, dass man keinesfalls außer Acht, das darf man nicht mal zu gering priorisieren, diese interne Unterstützung, dass ich weiß, als Corporate Influencer, habe ich ein Team um mich herum, das mich unterstützt. Und zwar sowohl intern, mit dem ich mich austauschen kann, unterhalten kann, aber auch extern, dass wenn es doch mal der Wind ein bisschen stärker mir entgegenbläst, dass ich Leute habe, die mich eben öffentlich auch unterstützen durch die entsprechenden Kommentare.
Genau.
Wie wählt ihr eure Corporate Influencer aus? Darf da jeder kommen, der möchte, oder sagt ihr, wir hätten gerne so ein buntes Potpourri aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen? Wie macht ihr das?
Also wir haben tatsächlich schon vor ein paar Jahren im Intranet mal angefangen, Menschen, da gab es noch gar kein Corporate Influencer Programm, da haben wir schon so Aufrufe gemacht, wir suchen die Gesichter der Bank, weil wir im Prinzip schon vor Corona Menschen angefangen haben, herauszufiltern, beziehungsweise nicht herauszufiltern, sondern herauszufinden, die auf Podien gehen, die zu analogen Veranstaltungen gehen, die auf Messen gehen, also die eben das Ganze in der analogen Welt machen und haben das dann auch als Anlass genommen, das in die digitale Welt zu übertragen, Corporate Influencing, und haben dann nicht gesagt, wir nehmen jetzt nur mal so eine Handvoll, 10 Leute, sondern wir sind direkt in die Vollen gegangen, haben das Tor aufgemacht und haben alle eingeladen, die erstmal gesagt haben, wir haben da Bock drauf. Und deshalb komme ich auch auf diese mittlerweile 110 geschulten Personen, die aber natürlich nicht mehr alle da sind. Ja. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass wir jedem und jeder die Chance geben sollten, Markenbotschafter der GLS Bank oder Markenbotschafterin werden zu können. Und wir werden aber sicherlich auch irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt auch mal ein bisschen kritischer an. Also im Moment halte ich auch noch niemandem eine Excel-Tabelle am Ende des Monats unter die Nase. weil ich schon merke oder glaube, dass es viele Menschen eher verängstigen würde. Also so dieses, du musst jetzt wirklich Impressions liefern oder so, da wollen wir eigentlich noch nicht hin. Wir wollen sie lieber noch mal in Ruhe ein bisschen laufen lassen. Und ich glaube, das ist für uns der gängigere Weg. Aber sicherlich werden wir auch irgendwann an den Punkt kommen und sagen, du, also jetzt 2 Beiträge im Jahr, du bist raus. Ich habe jetzt heute kein Foto mehr für dich. Aber wie mit vielen Dingen in der GLS Bank, also auch Social Media Networks, wir probieren ja alles aus. Ne? Also wir sind bei Blue Sky, bei Mastodon seit 4 Jahren. Gerade jetzt in Zeiten wie diesen wird es natürlich, wenn Meta so weitermacht, auch immer haariger mit Social Networks. Wer weiß, was Microsoft noch anstellt und wo LinkedIn hingeht. Keine Ahnung. Aber wir geben uns für solche experimentellen Phasen immer sehr viel Zeit und Raum. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und das heißt nicht, was mal ein oder ein halbes Jahr oder 2 Jahre auszuprobieren, sondern lasst uns doch mal 5 Jahre was ausprobieren.
Das ist toll. Das ist ein Luxus, den viele, viele Marketer leider nicht haben. Genau diese Geduld und diesen langen Atem. Aber wenn du sagst, du hältst jetzt den Teilnehmern keine Excel-Nase oder ähnliches vor die Tür. Eine Excel-Tabelle vor die Nase, so rum.
Ja.
Woran messt ihr denn den Erfolg?
Ich nehme nicht die Excel-Tabelle, aber ich bin sehr eng mit den Menschen, die für uns aktiv sind, auch im Austausch, auch im 1:1. Und wenn ich sehe, dass ein Posting ans Fliegen geht, dann frage ich natürlich nach. Ich sage, hey, wie viele Impressions hast du denn gehabt? Aber halt individuell und charmant und nicht so, hier, komm, Zahlen, KPIs, hau raus, ne? Und die Leute tauschen sich ja auch in der Teamsgruppe untereinander aus und sagen dann, hey, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen. Oh, ich habe mal 5000 Impressions, ich habe nur 700, ich habe nur 37. Und ich sage den Leuten dann immer, ja, aber stell dir mal vor, da sind die 500 Leute alle in einem Raum und du musst zu denen sprechen.
Ja.
Und es ist ja auch nicht, es ist wie mit den Followern. Also viele Follower ist ja nicht immer ein valider KPI. Also es gibt ja auch genug Leute, die haben 100.000 plus FollowerInnen. Und aber nur irgendwie 37 Likes. Und da weiß man, kann man kaufen, das wissen wir alle. Aber wenn die Interaktionen hoch sind, dann sieht man es ja auch von außen, wenn viele Kommentare, viele Likes, viele Shares zustande kommen. Und wie gesagt, also ich mache es dann so ein bisschen eben auf Augenhöhe und auf der charmanten Art und Weise und nicht mit der Excel-Tabelle. Ja. Aber ich frage natürlich schon gerne mal nach. Man kann ja auch so kleine Challenges machen. Also wenn man den Leuten sagt so, was war euer bestes Posting des Monats oder des Jahres oder des Quartals oder so. Und dann kriegt man halt auch auf die Art und Weise immer ein paar Zahlen raus.
Verknüpft ihr diese Challenges auch manchmal thematisch mit der Unternehmenskommunikation? Dass ihr sagt, so jetzt im Mai reden wir alle mal zu dem Thema. Sowohl von Seiten vielleicht des Managements, der Company Page, als auch die Corporate Influencer.
Ich bin natürlich ein Freund von authentischer Kommunikation. Das heißt, ich versuche so wenig wie möglich vorzugeben. Aber wir haben natürlich auch eine Menge Leute, die dabei sind, die fühlen sich noch nicht sicher genug, eigene Beiträge zu verfassen. Denen gehen wir dann auch zur Hand. Branchenkoordinatoren zum Beispiel, da schreibe ich auch schon mal einen Text oder gebe denen was an die Hand, damit sie es dann aber mit ihren Worten formulieren können. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Und die holen wir dann eben thematisch ab, dass wir sagen, pass auf, das ist hier der rote Faden, wie wir kommunikativ in den nächsten Monat starten. Und dann wird dieses oder jenes Thema gepostet und dann können die sich da thematisch dran orientieren oder dranhängen oder was auch immer und schauen. Aber ich bin lieber ein Freund davon, dass sie ihre eigenen Geschichten erzählen, als einfach nur den Unternehmenskommunikation wieder zu geben.
Ja. Wir hatten, wann war das? Mitte März hatten wir hier in Frankfurt ein Corporate Influencer Barcamp mit ungefähr 20 Koordinatoren von diversen Programmen und haben festgestellt, wir haben natürlich alle dasselbe Problem und ganz oben auf dieser Problemliste ist vor allen Dingen das Commitment der Leute, dass sie dranbleiben und gerade auch, weil sie sagen, wir haben A, keine Zeit oder nicht genügend Zeit und B, wir finden keine Themen. Wie begegnest du diesen Hürden? Wie schaffst du es, dass deine Kollegen da dranbleiben oder sich genügend Zeit einräumen können?
Felix Beilharz hat mal so eine schöne Grafik gehabt, Tiny Habits, auf LinkedIn.
Nach dem gleichnamigen Buch?
Aus dem gleichnamigen Buch, weiß ich nicht. Nein, das ist so einfach so ein sehr schönes Sammelsurium an kleinen Dingen, die ich in meinen Alltag so einbauen kann, dass die keine großen Zeitfresser werden. Mhm. Also heute Morgen beim Kaffee 5 Kommentare. Mhm. Heute Nachmittag so Kleinkram halt. Und ich versuche den Leuten also Schritt für Schritt schon zu vermitteln, wie integriere ich LinkedIn gerade in meinen vertrieblichen Alltag oder in meinen personaler Alltag, um Menschen zu finden und dann sich Stück für Stück vom Telefon zu distanzieren und dem LinkedIn vielleicht anzunähern. So, ne, also geh morgens, mach den Rechner an, geh zur Kaffeemaschine, hol dir einen Kaffee, schreib 5 Kommentare. Mhm. Und einmal die Woche nimmst du dir die Zeit, die wir dir auch seitens Betriebsrat und Unternehmenskommunikation zur Verfügung stellen, während deiner Arbeitszeit aktiv auf LinkedIn zu sein. Ich betone das auch immer, damit die Leute sich sicher fühlen, dass sie diese 1-2 Stunden in der Woche wirklich haben, während der Arbeitszeit, ohne jegliche Repressalien zu kommentieren, zu schreiben oder sonst was zu tun, auch aktiv im Intranet, um diese Neiddebatte gar nicht erst aufkommen zu lassen. So, was schreibt der da? Warum während der Arbeitszeit? Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Also man muss auch nach intern völlig transparent mit so einem Programm umgehen, damit alle anderen Bescheid wissen, dass da jetzt selbstverständlich Menschen sind, die Dinge ins Internet schreiben während der Arbeitszeit. Ja. Und dass es völlig normal ist und dass es legitim ist, weil die sind jetzt auch geschult und die haben die Workshops durchlaufen. Und dann hast du eigentlich auch diesen Dingen sehr stark einen Riegel vorgeschoben, dass du da keine Neiddebatte oder ähnliches hast. Und dann wirklich zu versuchen, also Motivation ist, glaube ich, 50% meiner Projektleitungsaufgabe, die Leute bei Laune zu halten, auch digital mal in den Arm zu nehmen, wenn sie Sorgen und Nöte haben. Schön. Das sage ich immer. Ja, also ich weiß noch, mein Kollege Falco, der hat ein ganzes Jahr lang hat er sich die Finger wund geschrieben über SDG, ESG, diese ganzen Finanzkriterien, was es alles gibt und hat ganz tolle, also wirklich schon Romane bei LinkedIn verfasst zum Thema Finanzbildung. Und er hat dann gesagt, ich komme nicht weiter, 2000, 5000 Impressions, mehr geht nicht. Und ich sage, Falco, das ist ein Marathon, kein Sprint, bleib dran. Ne, und irgendwann kam er und sagte, ja, du hast recht gehabt. Also tatsächlich das Thema Motivation, und das höre ich ja auch im Gespräch, ne? Wir waren ja vor 2 Wochen bei Leica in Wetzlar, und wenn man sich dann mit anderen Projektverantwortlichen austauscht, das hört man immer wieder, also dass es schon ein starkes Ding ist, die Leute bei Laune zu halten, und dafür haben wir ja auch diese Austauschgruppe, und dafür bin ich auch jeden Tag wirklich 24/7 gefühlt ansprechbar für unsere Menschen, und das macht aber auf der anderen Seite einfach sehr viel Spaß.
Ja, grüß auch, danke, dass du ansprichst. Grüße gehen raus an die Petra, die das IBM Influencer Forum jetzt, ich glaube, zum 3. oder 4. Mal.
Fünf. Genau. Wir waren im Herbst, waren wir bei Fiege Logistics. Ja. Auch nochmal Shoutout. Geiles Programm zusammengestellt. Aber Leica hat natürlich jetzt allein schon von den Emotionen richtig einen rausgehauen. Also, was Petra und Andi da auf die Beine gestellt haben, das war schon
ziemlich cool. Also auch Leica, toller Campus da in Wetzlar, war ganz toll, was wir da erleben durften.
Ja.
Sehr schönes Treffen war das. Was wollte ich sagen? Achso, genau, du hast ja gerade auch gesagt, von wegen Sprint und Marathon und so weiter. Hast du schon mal erlebt, dass dann auch die Beiträge von den Teilnehmern auch mehr Erfolg haben als die der Company Page? Vergleicht ihr das manchmal miteinander?
Ja. Obwohl, was ich tatsächlich sehr spannend finde, dass unser LinkedIn-Unternehmensaccount gerade stärker wächst, beispielsweise als Insta.
Ja.
Das finde ich sehr spannend.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass da gerade viel noch passiert bei den Company Pages.
Ja, ja. Also wir haben jetzt bei Insta 20.600, bei LinkedIn 20.500 und wenn es so weitergeht, dann haben wir Insta in ein, zwei Wochen überholt.
Ja.
Und es gibt natürlich immer Beiträge von Personen, die mehr Reichweite haben als die Unternehmensbeiträge. Mhm. Das ist ganz klar. Und das ist ja auch der Grund, warum wir das tun. Das wissen wir ja alle. Mhm. Weil Menschen mit Menschen sprechen wollen. Das müssen wir nicht wiederholen. Das weiß jeder mittlerweile, der euren Podcast hört. Oh. Also, und das ist ja auch meine Hauptmotivation, die Menschen zu befähigen und zu sagen, ihr seid doch die viel besseren Markenbotschafter, weil die Leute nicht mit so einer Company-Page interagieren wollen. Also haut raus, gebt Gas. Und tatsächlich, um da nochmal anzuknüpfen, die meistgestellte Frage in den Workshops ist natürlich, ja, was soll ich denn schreiben? Und wenn ich den Leuten dann sage, jetzt geh mal kurz in dich und dann guck mal, was machst du in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsumfeld, welche Projekte finanzierst du, welche Kredite arbeitest du ab, welche Windräder baust du oder welchen sozialen Wohnraum ermöglichst du? Und dann sage ich, und dann überleg dir mal, was sind so die 2 bis 3 Themen, für die du wirklich stehen möchtest im digitalen Raum? Und dann kommen die am nächsten Tag und sagen so, ja, jetzt habe ich mal nachgedacht. Und das und das und das sind meine 3 Themen. Und darüber schreibe ich jetzt. Ja. Und dann denke ich mir, jo, hast du wieder alles richtig gemacht.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du bringst, am Anfang auch gerade die Positionierung zu klären und genau diese idealerweise 3 Themenbereiche auch zu sagen, hey, schau, dass du darauf dabei bleibst, schau mal, wie sich das anfühlt, gerade zu Beginn,
ob
du
überschreiben kannst. Genau, vor allen Dingen nicht mehr, ne? Also nicht verzetteln. Ja,
genau. Und dann wirst du immer noch sehen, nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr, ob sich daraus entwickelt hat, ob du lieber ein Thema streichst und dafür ein anderes mit dazu nimmst. Und ja, auch LinkedIn, auch das Feedback wird dir dann irgendwie zeigen, ob das Thema funktioniert. Ja. Gibt es denn, Ruven, bei euch Themen, die besonders gut funktionieren, wo ihr sagt, jawohl, das ist eigentlich immer so ein goldenes Nugget, da kann man sich mehr oder weniger drauf verlassen, dass das ein Thema ist, das immer gut geht bei den Corporate Influencern?
Das ist ganz unterschiedlich, weil wir natürlich Menschen aus den unterschiedlichsten Abteilungen haben, die ja eben selbstständig ihren Content verfassen und dann eben aus den unterschiedlichsten Perspektiven ihre Geschichten erzählen. Was uns aber alle verbindet, ist die Gemeinschaft. Also es merkt man auch, wenn man beispielsweise zur Genossenschaftsversammlung kommt, die jedes Jahr im Anfang Juni, diesen Jahr ist es Ende Juni, in der Jahrhunderthalle in Bochum stattfindet und dann kommen da, letztes Jahr hatten wir 14.000 Besucher und das ist eine Gemeinschaft der GLS-Bank-Gruppe. Da sind nicht alle Genossenschaftsmitglieder, bei weitem noch nicht. Also wir hätten es natürlich im Idealfall gerne, dass alle unsere 380.000 Kundinnen, die wir mittlerweile haben, Genossenschaftsmitglieder wären. Nicht zuletzt auch aus dem Grund, weil sie natürlich dann mit ihren Genossenschaftsanteilen das Eigenkapital steigern und wir damit ganz viele tolle, wunderbare sozialökologische Projekte finanzieren können. Ja. Das ist, muss man halt auch so sehen. Aber die Gemeinschaft der GLS Bank und das, was dahinter steckt und dieser gesamte Impact, den diese Gemeinschaft als Hebelwirkung, gerade jetzt Klimakrise, soziale Krisen etc., das ist so ein roter Faden, der sich auch seit 50 Jahren durch die Firmenhistorie durchzieht und die Menschen in und aus der Bank immer wieder so als verbindendes Element hat. Und das ist auch das, was die Menschen spüren bei Veranstaltungen, bei Gesprächen, auch am Servicetelefon etc., ne, im Community Management, was ich ja parallel auch noch mache, wo die Leute dann immer sagen, das ist schon so ein bisschen auch besonders bei euch. Das freut uns natürlich.
Ah, cool. Ich denke mal, das ist auch sehr, sehr dankbar dann, wo ihr wirklich so konkrete Projekte und Geschichten habt, die ihr teilen könnt, über die ihr sprechen könnt. Und weil ihr ja mutmaßlich diese Mission habt und immer die sehr, sehr präsent ist, sowohl bei euch als auch bei euren Kunden, wo ihr sagen, hey komm, wir machen das gemeinsam.
Ja. Also auch so Bürgerenergiesachen zum Beispiel, ne? Die dann dazu führen, wir haben jetzt im letzten Jahr 7% der deutschen Windkraft finanziert.
Ah, cool.
Also das sind dann so Sachen, dafür, sagst du, gehe ich auch gerne zur Arbeit. Ja. Also da habe ich einen sinnstiftenden Arbeit.
Ja, auf jeden Fall.
Diese Geschichten gilt es natürlich herauszukristallisieren und zu erzählen und das eben über Menschen zu transportieren. Und das funktioniert meines Erachtens über Corporate InfluencerInnen super.
Du hast vorhin, das würde ich gerne mal aufgreifen, vorhin das Thema auch Neid unter Kollegen aufgesprochen. Das heißt, dass da deine Kollegen sind und du siehst, die sind während der Arbeitszeit dabei, auf Social Media in Anführungszeichen rumzudaddeln. Warum auch immer sie sagen, ich will selber kein Corporate Influencer werden, oftmals steht genau einfach diese auch Angst und Befürchtung davor, auch ein bisschen Neid, boah, der macht das und ich mach's nicht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, das Problem lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und wenn da genügend gerade auch Kollegen sagen, hey, was hast du denn wieder geschrieben und hast nichts Besseres zu tun, das drückt extrem auf die Motivation. Wie geht ihr damit um, Ruben? Ist das auch, hilft da diese Mission, die ihr gemeinsam habt, oder hast du da, nimmst du die auch mal in den Arm?
Also auf der einen Seite, wie ich gerade schon sagte, eben das offene Angebot allen Menschen, die mit Skepsis dem gegenüberstehen, zu sagen, ja, aber du kannst doch gerne auch teilnehmen. Mhm. Du kannst doch Teil des Ganzen sein. Du bist gerne eingeladen, komm in die Workshops, schau dir das an, wir führen mal ein 1:1 Gespräch. Mhm. Du kannst doch auch, wenn du möchtest, Markenbotschafterin werden. Mhm. Steht dir völlig frei. Und so kriegst du die Leute, glaube ich, auch ganz gut. Und das führt auch meines Erachtens dazu, dass diese Neiddebatte, wie ich vorhin schon sagte, erst gar nicht so groß beziehungsweise gar nicht aufgemacht wird. Ne? Also am Anfang hatte ich das auch. Das kenne ich auch noch aus anderen Unternehmen. Als ich früher das, was ich jetzt auf LinkedIn mache, tagtäglich so auf Twitter gemacht habe. Und dann habe ich auch meiner sehr skeptischen Führungskraft damals eben immer gesagt, ja, habe ich Tools für. Also heute wissen wir können natürlich automatisch Postings vorbereiten und dann gehen die halt nicht am Freitagabend, wo keiner mehr vorm Rechner sitzt, sondern werktags morgens 8.30 Uhr gehen die raus. Und man muss halt nur aufpassen beim Community Management, da funktioniert das natürlich mit Tools meiner Meinung nach auch gar nicht. Auch ein wichtiger Hinweis, gerade so an den C-Level, keine externen dran zu setzen, gerade ans Community Management. Ich habe mal zu meinem Chef gesagt, ich sage, Dirk, wenn du bei Borussia in der Südkurve stehst und antwortest jemandem und der sieht dich, weil er irgendwie drei Bänke weiter steht, ne, das kannst du nicht bringen. Also Community Management auch im C-Level ist meiner Meinung nach schon manuelle Handarbeit. Aber um nochmal, diese Neiddebatte, wie gesagt, so, ich spüre das bei uns im Haus, dass es gar nicht passiert. Oder es wird zumindest uns nicht zugetragen und wir haben schon ganz gute Fühler ins ganze Haus. Also wir haben ja mittlerweile knapp 1000 Mitarbeitende. Mhm. Und wie gesagt, so 30 bis 40 sind aktiv und die unterstützen sich ja auch gegenseitig. Und wir gehen ja offen damit und transparent um. Also es gibt alle paar Monate auch Berichte darüber im Intranet und wer es nicht liest, ist selber schuld.
Auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass die interne Kommunikation nicht zu vernachlässigen. Egal, was du hast, Intranet, Townhall-Meetings, die Rückseite der Speisekarte in der Kantine, ähnliches. Also nutze jede Kommunikationschance, um diese Transparenz herzustellen. Das ist ganz, ganz toll, dass ihr euch da das auf die Fahne geschrieben habt.
Und nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, du hast vorhin gefragt, wie findet ihr MarkenbotschafterInnen? Wir haben zum Beispiel so ein Onboarding, das heißt bei uns die Startertage. Das ist jeden Monat, also wer zu
uns. Ich kann immer einsteigen.
Du kannst einfach quer einsteigen, wann du kommst. Jeden Monat gibt es erstmal drei Startertage, wo so die wichtigsten Basics rund ums Thema GLS-Bank dann an die neuen Mitarbeitenden herangetragen werden. Und da gibt es einen kurzen Slot, 30 Minuten Social Media in der GLS-Bank. Und da rufe ich dann auch aktiv dazu auf und sage, und wer Bock hat auf Schreiben, der kann sich gerne an unserem Magazin beteiligen. Und wer noch mehr Bock hat und möchte Markenbotschafterin werden, der soll gerne auf mich zukommen.
Ah, cool. Also die Startertage sind für alle neuen Kollegen, das ist das Onboarding. Genau. Und davon dann machst du einen Slot drin, sagst, hey, Social Media sieht bei uns so aus.
Genau. Also es gibt für alle neuen jeden Monat gibt es dann immer so den ersten zwei, drei Arbeitstage als Startertage. Und dann gibt es einmal im Quartal noch mal so zwei Wochen richtig Hardcore-Onboarding. Mhm. Und da kann man das gut schon kommunizieren und auch ganz tolle Menschen finden, die dann vielleicht Bock drauf haben, Markenbotschafterin zu finden. Wie jetzt meine Kollegin Verena aus dem Service, gerade frisch als Markenbotschafterin dabei, ist jetzt in Tansania, baut Brunnen. Also da passieren ganz tolle Sachen.
Ja, das sind mal Storys, die man dann wirklich gut teilen kann.
Ja.
Ruben, was war denn, erinnerst du dich an etwas sehr, sehr Überraschendes? Eine kleine Anekdote, etwas, das sich sehr vielleicht auch emotional berührt hat im Rahmen dieses Programms? Ist jetzt fies, weil der Ruben die Frage vorher nicht kannte.
Wir haben ja keine Fragen abgesprochen. Ich habe gesagt, feel free. Also was natürlich schön ist, wenn so die Menschen zu dir kommen mit so einem Leuchten in den Augen. Ich weiß noch, meine Kollegin Anna Talasch, die ist jetzt gerade dabei, die ist Projektleiterin. Wir bauen eine Kita direkt neben der Bank für Mitarbeitende. Und die kam dann irgendwann.
Auch für die Kinder?
Ja, auch für die Kinder.
Entschuldigung, konnte ich nicht liegen lassen.
Nee, war gut. Und die kam dann, ja, ich möchte jetzt auch gerne mit diesem, ich würde ja über mein Projekt gerne berichten auf diesem LinkedIn und so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreib mal. Und die kam dann und sagte, boah, erster Beitrag, 3000 Leute haben das gesehen. Und du merkst es wirklich, wie, weil sie völlig die Fassung verloren hat und gesagt hat, das kann auch gar nicht, so viele Leute interessieren sich für meinen Kindergarten. Ich habe jetzt letzte Woche mein Kollege Florian, der war auf einer Inklusionsmesse, der arbeitet bei uns im Service seit einem halben Jahr und der hat gesagt, ich würde gerne das Thema Inklusion in der Bank jetzt auch vorantreiben. Ich habe Bock auf Markenbotschafter, unterstützt mich. Und dann hat er jetzt da auch, war auf einer Messe, war auf der Bühne, ganz toll, war total stolz und hat jetzt darüber berichtet. Also es sind so diese Geschichten, die mich einfach berühren, wo ich denke, genau dafür mache ich es echt einfach. Ne?
Cool. Und ich finde auch dieses, ich sage mal ganz gerne, so das wichtigste Feedback über LinkedIn kriegst du eben nicht nur auf Feedback. Und gerade in der Rolle eines Koordinators immer wieder mal auch nachzufragen, wie geht's dir gerade, was hast du erfahren, was war dein Feedback intern, extern, was sind deine Learnings daraus? Wie du sagst, da ziehst du auch deine Energie daraus am Ende des Tages. Und das sind diese kleinen und großen Geschichten, die da einfach auch das Programm voranbringen und die Teilnehmer motivieren. Und die kannst auch gut an die Geschäftsführung noch reporten.
Ganz gut. Außer mit Excel-Sheets. Die sieht's ja selber, weil sie ist ja auf LinkedIn aktiv.
Ja. Wenn das nur überall so wäre.
Also ich sehe es ja, wenn Leute aus unserer Geschäftsleitung bei Mitarbeitenden ihre Likes und Kommentare hinterlassen, dann spürst du da auch die digitale Wertschätzung und dann muss man nicht nochmal extra reporten. Also das
super.
Geht dann Hand in Hand.
Auch das viel, viel wert. Auch da werden sich einige euch darum beneiden, leider. Was ist denn, Rufen, euer nächster großer Meilenstein? Wie geht's weiter?
Schauen wir mal. Also ich habe jetzt für Mai, Juni wieder eine nächste Workshop-Runde angekündigt. Ich habe schon tatsächlich für beide Workshop-Serien 20 Menschen, die sich jetzt schon wieder angemeldet haben, die Bock haben. Und da freue ich mich sehr. Mhm.
Wenn LinkedIn morgen abgeschaltet werden würde, oder auch Instagram, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben. Mhm. Was würde von eurem Programm übrig bleiben?
Blue Sky und Mastodon.
Also ihr wechselt dann
wie vorhin, wir suchen natürlich immer auch als Bank nach Kommunikationsalternativen. Ja. Und ich will nicht sagen, wir springen auf jeden Zug auf, aber wir probieren alles aus. Also wir sind ja aktuell bis auf Twitter, das haben wir vor anderthalb Jahren dann tatsächlich abgeschaltet, weil wir gesagt haben, jetzt ist Schluss. Und da waren wir lange. Und wir hatten da 20.000 FollowerInnen und haben dann aber auch sofort gemerkt, dass das Gap, was sich dann gebildet hat, sofort rüber ist beispielsweise zu Mastodon. Mhm. Da sind wir auch schon seit 2018 aktiv. Okay. Aber wir haben uns immer schon auch Spartenkanäle ausgesucht, auszuprobieren wie GNU Social, wie Elo, wie Diaspora, Vero mit V, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, und haben dem auch immer Zeit und Raum gegeben, um sich zu etablieren. Und im Moment sind wir tatsächlich auf den Hauptkanälen, also Facebook, Insta, Threads, Blue Sky, Mastodon, LinkedIn, Xing haben wir auch nicht mehr, haben wir abgeschaltet vor einem Jahr, da war also nicht 3 Likes pro Post, muss ich nicht haben. Und probieren jetzt natürlich auch das Fediverse ganz stark aus. Wir überlegen, ob wir Pixel Fed heißt, glaube ich. Das ist diese Instagram-Alternative. Wir werden
das musst du nochmal erklären, das kennen nicht alle, das Fediverse und die Tools, die du nutzen kannst.
Also Fediverse ist ja der Antrieb, ein dezentrales Netzwerk zu schaffen, was niemandem gehört, auf möglichst vielen verschiedenen Servern, damit du die Möglichkeit hast zu sagen, ich bestimme auch, wo meine Daten liegen. Und die Systematik bei Mastodon und bei Blue Sky, die ist ja schon, kommt ja dem Twitter sehr nahe. Und jetzt gibt es eben mit PixelFed gibt es noch eine Instagram-Alternative aus diesem Fediversum. Ja. Und das Schöne beim Fediversum ist, und das wird einer unserer nächsten Schritte sein, das auch mit unserem Blog, also es gibt dann WordPress-Plugin und dann kannst du auch das Ganze natürlich in das Fediversum reinschieben oder auf Wunsch mit so einer Abo-Funktion. Ich habe mich noch nicht ganz so damit beschäftigt. Das machen unsere Techniker, um unser WordPress-Blog, unser GLS-Kundinnenmagazin so ein bisschen mit diesem digitalen Raum zu verbinden, um möglicherweise Weichen zu stellen, wenn wer weiß, was die Amerikaner da noch mit ihren Netzwerken so alles treiben.
Ja.
Und um eben auch immer schon Alternativen zu bieten für Menschen, denen Datenschutz sehr wichtig ist. Das ist eine große Community, die wir haben. Also bei Mastodon haben wir mittlerweile über 5000 FollowerInnen. Und das wird sehr gerne auch angenommen. Und selbst da machen wir ja auch Kundinnen-Service, also im nicht legitimierten Bereich, wie wir so schön sagen. Wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen mit personenbezogenen Daten. Gerade als Bank können natürlich nicht alles an Service digital anbieten. Aber auch das ist so ein Thema, was immer wieder mal auch auf die Corporate Influencer überspringt. Und wenn die dann sagen, ja, da hat mich jetzt wieder einer angeschrieben, der hat gesagt, die arbeiten noch in der Bank. Wie kann ich denn meine Karte sperren oder solche Sachen? Also passieren ganz lustige Dinge, wo dann die Mitarbeitenden auch merken, dass sie voll als Bankmenschen wahrgenommen werden und nicht nur als Sprachrohr, sondern auch als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin im digitalen Raum auf einer ganz anderen Ebene, was natürlich dann echt super ist für die. Ne?
Das stelle ich mir aber auch als Social Media Manager sehr, sehr anstrengend auch vor, so viele Plattformen im Blick zu haben und zu gucken, wo werde ich
dafür
da
getaggt. Dafür gibt es ja Tools.
Ja, was ist, nichtsdestotrotz, also gerade auch fürs Fediverse, welche Tools nutzt ihr da am liebsten?
Also wir nutzen Social Hub und die haben eine wunderbare Mastodon-Schnittstelle, die funktioniert sehr gut und Blue Sky soll demnächst auch noch dazukommen. Threads können sie auch schon, also auch Community Management und Publishing. Ja, cool. Also von daher alles super.
Cool.
Sehr schön. Sponsert.
Nein, wir erwähnen ab und zu immer wieder mal gerne Tools und geben das ja auch hier an die Hörerinnen und Hörer weiter, die haben ja auch dieselben Probleme und Fragen. Apropos Fragen, Ruven, ich würde gerne abschließen mit unserer beliebten Kategorie Quickies oder Quickfire, wo es um dich geht.
Okay.
Also ganz persönlich, wie du auf LinkedIn, du bist ja auch da, wir haben es ja schon gesagt, sehr, sehr fleißig unterwegs. Und Ruven, ich würde gerne von dir wissen, was war denn dein bisher erfolgreichster LinkedIn-Post und warum?
Mein erfolgreichster LinkedIn-Post ist gerade mal, ich glaube, 2 Monate alt. Das war ganz witzig. Es gibt ja immer auch so Randthemen, Energiewende, da habe ich geschrieben, da habe ich eine Deutschlandkarte gezeigt, da ging es um die Flächennutzung von Windkraft in Deutschland und das war mein stärkster Post auf LinkedIn bisher mit knapp 348.000 Impressions.
Poller.
Ich weiß nicht, wie viele Kommentaren, Likes und Shares. Und danach, mein zweitbester Post war tatsächlich, als wir die Holz-Girocard eingeführt haben, also unsere Girokarte ist eben nicht mehr aus Plastik, sondern aus Holz und das ist ein Vollmaterial. Das heißt, da ist also neben dem Chip und der Antenne nichts anderes drin. Also, und das waren so 160.000 Impressions oder so. Also das waren so meine 2 besten Postings bisher in meinem relativ kurzen Leben als Corporate Influencer. Denn ich bin zwar schon lange auf LinkedIn angemeldet, aber so richtig aktiv auch jetzt erst so seit 4 Jahren, würde ich sagen, ja.
Was meinst du, warum gerade diese Poster durch die Decke gegangen sind?
Also bei der Holzkarte ist es natürlich erstmal ein optischer Trigger und Holz als natürlich Alternative, FSC-zertifiziert aus Österreich, Kirschholz, da kriegst du aus einem Baum, wenn der gut geschnitten ist und die Forstwirtschaft, die muss ja regelmäßig auch Bäume schneiden, kannst du 100.000 Girokarten kannst du aus einem Baum machen und da kannst du dann nachher den Chip raustrennen und dann hast du halt den gibst du dann ins Recycling und die Holzkarte kannst du in den Kamin werfen zu Weihnachten oder so. Und das CO2-Äquivalent gegenüber einer Kunststoffkarte ist natürlich deutlich geringer und das ist schon sehr schön, dass man jetzt auch solche nachhaltigen Alternativen anbieten kann. Im besten Falle natürlich gar keine Karten mehr, also digitale Karten, ist klar, wünschen sich auch viele, kommt auch irgendwann bei uns. Aber du brauchst dafür natürlich auch eine Infrastruktur. Also geh mal ohne Karte, versuch mal ohne Karte irgendwo Bargeld zu bekommen.
Also ein ganz anderes Thema.
Auch Thema Barrierefreiheit, ne? Wenn die Oma kein Smartphone hat, dann brauchst du noch eine Girokarte. Also Da sind natürlich auch die Unkenrufe, mach doch alles digital. Nee, funktioniert halt nicht, ist nicht inklusiv. Muss man auch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Und das mit dem mit dem anderen Posting hier, mit dem Flächennutzung von Windkrafträdern, also Quickie wird das jetzt hier nicht mehr. Das war einfach Zufall. Da habe ich zur richtigen Zeit ins richtige Nest gestochen und hatte so ganz viele Leute, die sich mit Energiewende beschäftigen, einfach an dem Tag. Hat gut geklappt.
Also gutes Thema, eine gute Community. Ja. Guter Fit. Schön. Welches Content-Format, Ruven, wird denn auf LinkedIn massiv unterschätzt, deiner Meinung nach?
Text only.
Gefällt mir.
Ja. Weil ich glaube, dass. Nee, gar nicht. Ich merke, wie ich gefangen bin in diesem, ich brauche vielleicht einen Eyecatcher.
Ja.
Ich merke aber auch deutlich in letzter Zeit, dass so das Visual mit dem eigenen Konterfei, also der eigenen Nase, deutlicher zieht als irgendwelche Stockbilder, die ich früher gerne verwendet habe. Was ich ganz schlimm finde, sind schlechte KI-Visuals noch. Da ist mir dann das gute alte Stockbild doch noch lieber.
Aber Actionfiguren gehen gerade total gut.
Ja, ich hörte davon. Ich habe ja ein Gegenposting dazu gemacht. Wobei, also lass uns jetzt nicht die Diskussion aufmachen.
Nein, machen wir jetzt nicht.
Ich finde, von mir aus soll sich jeder gerne mal seine Actionfigur prompten, um einfach mal auch das zu erleben und sich ans Prompten ranzuwagen.
Ja.
Man muss es nicht posten, aber sollen sich viele Leute. Spannend ist ja, wie stark das in den Mainstream dadurch gerät. Ne? Also wenn ich sehe, wer alles so eine Actionfigur von sich postet, das finde ich schon krass. Also noch vor einem Jahr war ja KI eher so ein Nerd-Thema und jetzt kommt hier Onkel Franz aus Buxtehude und postet sich als KI-Actionfigur. Also wie salonfähig ChatGPT mittlerweile geworden ist. Das finde ich das viel Spannendere daran.
Ja, und auch die Download-Zahlen in den USA gerade auch von ChatGPT sind ja extrem durch die Decke gegangen, auch vermutlich auch
genau wegen diesem Use Case. Im App Store auf Platz 1, ja.
Ja, genau. Aber das ist auch ein Trend mit den Actionfiguren, die auch wieder vorbeigehen wird. Wir hatten das schon vor immer wieder mal alle paar Monate. Ich erinnere mich da an FaceSwap, was es mal gab vor, weiß ich, anderthalb, zwei Jahren vielleicht.
Ach, ja, aber man muss jetzt auch nicht jeden Trend verteufeln, oder?
Nö.
Von daher.
Macht ja auch Spaß.
Ja, natürlich.
Macht ja auch Spaß. Ruven, was ist der größte Mythos, den du bei deinen Kollegen und Kolleginnen ausräumen musst?
Du musst Video machen.
Echt? Sagt man das? Auf LinkedIn?
Nein, auf LinkedIn ist das Thema doch jetzt durch, oder?
Ich will mal gucken. Also im Moment ist Pause.
In Wetzlar gab es auch so einen schönen Vortrag. Ich sollte hier einen Vortrag über Video halten und jetzt ist Video
kaputt. Gibt's kein Video mehr.
Hat Felix.
Ja. Grüße gehen raus an Felix.
Genau. Der größte Mythos, jeden Tag posten. Warum? Also, ne, ich hab jetzt mal so einen Test gemacht. Ich hatte mit Britta gesprochen. Erst wollte ich den ganzen, war das jetzt März? März, glaube ich. Erst wollte ich jeden Tag posten, dann sagt Britta, bist du bescheuert? Und dann habe ich jeden zweiten Tag gepostet und siehe da, mein SSI hat sich um keinen Punkt verbessert oder verschlechtert. Wobei ich glaube, der ist gerade auch kaputt, weil der klebt auf einer Zahl, die ich nicht glauben kann. Und gibt es auch noch ganz andere Leute, die sagen, ja, bei mir hängt es auch irgendwo im Bodenlosen. Entweder haben die da gerade einen Server-Bug oder ich weiß es auch nicht.
Also, liebe Hörerinnen, ganz kurz, um das aufzuklären. Die Britta ist in dem Fall die Britta Behrens,
genau.
Die du auch hören konntest in der Folge mit Social Selling beispielsweise. Die war auch schon häufiger hier im Podcast zu Gast. Ist auch eine Mitstreiterin bei B2B Like a Boss. Und der SSI ist der Social Selling Index. Das ist wiederum eine Kennzahl von LinkedIn, womit LinkedIn dir sagen möchte, wie, in Anführungszeichen, erfolgreich, zumindest wie aktiv du auf LinkedIn bist.
Genau.
Eine gute Idee, die nie so gut funktioniert hat, wie sie sein könnte.
Die alten Hasen unter uns wissen, dass der SSI früher CloudScore hieß.
So. Das hast du mir gerade, ja. Ich habe so gerade verdrückt, den Begriff,
und,
ja.
Und wenn du da dann drei Katzenbilder gepostet hast, dann war der Score hoch, ja.
Ich vermisse den CloudScore ein bisschen. Ich fand den cool.
Er war süß. Ich weiß noch, ich war mal auf der Demexco. Da hatte Lithium gerade CloudScore gekauft und die hatten so einen kleinen Messestand und da stand dann, wer über einen Score über 60 hat, kriegt eine Powerbank. Und dann kam ich mit meinen 82 und den Jungs so ein bisschen. Es war irgendwie, glaube ich, 2 Punkte unter Sascha Lobo oder so.
Nice.
Ja, wenn Opa vom Krieg erzählt. Aber das war lange, lange vor, weiß ich nicht, Corona. Ich weiß es nicht mehr. Ja, sehr, aber war sehr lustig.
Ja. Ich habe auch. Aber Social Media Melancholie machen wir nochmal in einer anderen Folge dazu.
Ja, dann kannst du mich gerne nochmal einladen. Dann sprechen wir nochmal, wie schön früher Twitter war, Hashtag Twof oder so.
Ruven, noch eine letzte, du siehst, die Quickies funktionieren total gut hier auch wieder als Format.
Ja.
Wenn es einen Tipp geben würde, den du jedem, unter anderem deinen Kollegen und Kolleginnen mitgeben könntest, oder auch natürlich den Hörenden, was wäre das? Also in Bezug auf LinkedIn oder das Leben im Allgemeinen, aber lieber LinkedIn.
Dranbleiben. Wir hatten es gerade von meinem Kollegen Falco. Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Man kann nie erwarten, ich mache jetzt morgen LinkedIn und übermorgen bin ich weltbekannt. Das wird nicht funktionieren. Also es wird sicherlich ein paar Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre dauern. Aber nicht die Flinte ins Korn werfen und einfach dranbleiben und sich ehrlich bleiben und authentisch und nicht anfangen mit irgendwelchen Tipps, Tricks oder irgendwelchen Tools. Das wäre so mein Tipp, den ich aber auch immer wieder in mein Programm einfließen lasse, weil es so ein Credo.
Ja. Und dieses Credo finde ich auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Lieber Ruven, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen Einblick in das Corporate Influencer Programm der GLS Bank.
Ich danke dir recht herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
So soll das sein. Und wenn auch dir, lieber Hörer, das hier viel Spaß gemacht hat, dann kannst du diesen Podcast unterstützen, indem du uns fünf Sterne dalässt auf Apple oder auf Spotify, indem du uns B abonnierst, damit du auch in Zukunft keine der folgenden Episoden mehr verpasst, unter anderem auch eben mit der Britta Behrens, die auch regelmäßig mal vorbeischneidet in der LinkedIn Lounge. Und C, wenn du denkst, das ist aber ein spannendes Thema, das müsste auch mal der Kollege Y hören, dann scheue dich nicht, auch diese Folge einfach mal weiterzuleiten, damit hier auch Ruvens weise Worte auch noch von mehr Menschen gehört werden. Ach, nicht nur gehört, wir machen auch jetzt einen Podcast, ein Newsletter dazu, auch der heißt LinkedIn Lounge, also ein LinkedIn-Newsletter über den Podcast. Auch da gibt es jetzt die wichtigsten Inhalte, nicht ganz alle, aber mit die wichtigsten Inhalte in kurzer, knackiger, textueller Form für die Menschen, die keine Podcasts hören. Also, ich sage vielen Dank, mein Name war Thomas Herzberger. Das Ganze ist gepowert, unterstützt von Schaffensgeist. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.